Meine Freunde, wir grüßen uns ganz, ganz herzlich heute Abend. Ich bin glücklich und froh, hier zu sein, meine Freunde. Meine Freunde, über dieses Thema von heute Abend, Weltgericht und Weltvollendung durch Gott, könnte ich ein ganzes Jahr reden. Die ganze Heilige Schrift spricht davon. Ich habe mich sehr gefreut über die Einleitung heute Abend auch, über diese Umschau, über diesen Tetzel, Freunde. Das hat Luther dazu bewogen zu sagen, nein, das ist es nicht. Und dann ist ihm durch den Geist Gottes die wunderbare Botschaft offenbart worden, meine Freunde, im Römerbrief. Wir werden gerecht aus Gnaden. Meine Lieben, nicht durch unsere Werke. Er selber, Freunde, hat das nicht gewusst zuerst. Als Mönch ist er auf den Knien die Treppen darauf gegangen. Er hat sich geschlagen, bis Blut floss. Er wollte sich kasteien und alles Mögliche. Und er fand den Frieden nicht, bis dass ihm die Gnade Gottes groß wurde. Übrigens, Freunde, Gott sei es geklagt, die katholische Kirche hat von diesem Ablass, von dieser Ablasslehre nie distanziert. Heute noch, jetzt ist wieder ein heiliges Jahr. Wenn du in diesem heiligen Jahr jetzt nach Rom gehst und durch diese Tür da hineingehst, es ist das heilige Jahr der Barmherzigkeit, nennt er das, dann sind dir alle Sünden vergeben. Meine Freunde, da können wir nicht mitmachen. Wer die Sünden vergibt, ist Jesus. Das hat er hier schon getan. Und Freunde, wer Buße tut und seine Sünden bekennt und bereut, dann ist er treu und gerecht und wäscht uns rein von aller Sünde. Und Freunde, dann gibt es noch etwas. Wir sind immer noch im Fleisch. Und deshalb steht im ersten Johannesbrief, und wenn jemand sündigt, wenn es passiert, weil wir schwach sind und weil wir noch, meine lieben Freunde, im Fleisch sind hier, dann haben wir den Fürsprecher im Himmel, der für uns einsteht und für uns betet. Und das ist etwas ganz Kostbares. Ich fühle in meinem Herzen, dass ich euch das lesen soll. Ersten Johannesbrief, und da steht im ersten Kapitel, das Blut Jesu Christi, es ist der Vers 7b, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Ist das nicht großartig? Und dann steht da, so wir sagen, wir haben keine Sünde. Und es gibt so komische, nicht? Einer hat mir gesagt, ja, als ich ihn aufmerksam machte auf seine Sünde, weil er mir sagt, er hätte keine. Und ich ihn so gut kannte, also hat er mir gesagt, Bruder Reichenbach, das ist keine Sünde, das ist ein Fehler. Ach ja. So wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. So wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Und er wiederholt, so wir sagen, wir haben keine Sünde und haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kindlein, meine Tekniamu, auf Griechisch, solches schreibe ich euch, auf dass ihr nicht sündiget. Und ob jemand sündigt, wenn es passiert eben, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesum Christum, der gerecht ist und derselbe ist die Versöhnung für unsere Sünden. Freunde, die Versöhnung, da ist der Sohn drin und sein Sterben am Kreuz und alles, was er für dich und für mich getan hat. So haben wir die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Es ist so etwas Kostbares und es ist so wunderbar, dass wir die Heilige Schrift haben. Und es ist so köstlich, dass dieser Dr. Martin Luther, Freunde, dort in dieser Wartburg, dort diese Bibel übersetzt hat aus dem Hebräischen, das Alte Testament aus dem Griechischen, das Neue. Freunde, ich war in diesem Raum, in diesem Lutherzimmer, wo er übersetzt hat, und bin Gott begegnet dort. Es war ganz fantastisch. Ich war über eine Stunde allein in diesem Zimmer dort in der Wartburg. Meine Freunde, Gott sei Dank, wir haben die Bibel. Und es ist Nahrung für unsere Geistseele. Und deshalb lasst uns Zeit nehmen für Gottes Wort. Es ist etwas Köstliches und er spricht in deine Welt hinein, in deine Belange hinein. Und er will dich leiten und führen. Und wir brauchen, wenn wir irgendwie in Schwierigkeiten kommen, gar nicht zu denken, was wir zu sagen haben, sondern der Geist Gottes, er wird uns irgendwie inspirieren und uns eingeben, was zu reden ist. Wir haben einen wunderbaren Gott, dem wir Abba sagen dürfen, lieber Vater, der uns seinen Sohn geschenkt hat. Und dann dürfen wir in einem Gebetsgeist bleiben. Meine Lieben, betet ohne Unterlass, das heißt nicht auf den Knien herumrutschen den ganzen Tag. Das heißt aber immer wieder ein Stoßgebet zu diesem Himmel emporsenden. Sagen, Herr, hilf, Herr, hilf mir jetzt, inspirier mich jetzt. Er ist da, nicht hinter den Sternen, Freunde. Er ist da, durch den Heiligen Geist, in deinem und in meinem Leben. Und das ist etwas Wunderbares. Ja, als wir die Chorusse gesungen haben, ich habe mich sehr gefreut, da haben wir gesungen, er ist unser Leben, das wahre Leben ist in Jesus. Meine Freunde, das stimmt so. Er hat gesagt, ich bin die Tür, so jemand durch mich eingeht, der wird glücklich werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Johannes Kapitel 10, Vers 9. Und dann steht, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Und es ist fantastisch, wenn wir Menschen kennenlernen, die das erleben. Und als ich hierher jetzt fuhr, da habe ich wieder eine großartige CD gehört von einem absoluten Original. Wisst ihr, Freunde, das ist ja wunderbar, dass jeder Mensch ein Original ist. Einzig und individuell ihm entsprechend geführt wird. Wir brauchen uns auch nicht zu imitieren, sondern Gott hat dich so erschaffen, genauso wie du bist. Und er macht alles wohl und er macht alles wunderbar. Und Freunde, wenn wir uns durchringen können zu diesem herrlichen Wort, ja, Vater, und alle Tage waren auf dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als derselben keiner da war. Er hat also unser Leben vorausgesehen. Der ist ein glücklicher Mensch und bleibt glücklich und im Frieden, auch wenn Dinge auf ihn zukommen, die nicht nach unserem Sinn sind. Dann wissen wir, es wird uns zum Besten dienen. Meine Freunde, heute Abend möchte ich über die berühmteste Parenthese sprechen in der ganzen Bibel. Was heißt eine Parenthese? Freunde, eine Parenthese ist etwas, was hineingeschoben wird. Da ist ein ganz großes Thema und dieses Thema wird plötzlich unterbrochen und jetzt kommt die Parenthese und die wird da hineingeschoben. Etwas ganz Besonderes. Und meine lieben Freunde, diese Parenthese, das ist heute Abend mein Thema. Und ich schlage die Offenbarung auf im Kapitel 16 und ich lese von Vers 13 an. Offenbarung Kapitel 16 von Vers 13 an. Eine ganz schreckliche Sache. Im Vers 13 und 14. Ich sah aus dem Munde des Drachen und aus dem Munde des Tiers und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister gehen gleich den Fröschen. Schrecklich. Und jetzt die Erklärung, es sind Geister, der Teufel, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen oder Präsidenten, zu den Machthabern, auf dem ganzen Kreis der Welt, sie zu versammeln in den Streit auf jenen großen Tag Gottes des Allmächtigen. Ein Tag. Ein Tag des Streits, des Kampfes. Meine lieben Freunde, des Endkampfes. Da wird Gott sagen, halt, jetzt ist Schluss. Bis hierher und nicht weiter. Hier sollen sich legen deine stolzen Wellen. Jetzt ist Schluss. Und das ist ja mein Thema, meine lieben Freunde. Weltgericht und Weltvollendung, da sagt Gott, jetzt ist es genug. Wir haben es hier mit der Nachäffung der Trinität des dreieinigen Gottes zu tun. Vielleicht habt ihr gehört, der Drache ist das Symbol des Teufels. Und dann aus dem Munde des Tiers, das Tier ist der Antichrist, der kommen wird. Meine Freunde, die Welt wird immer unregierbarer. Vielleicht seht ihr das hier in Europa. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt in Frankreich. Dort gibt es ja einen Präsident, der heißt Hollande. Ist ganz interessant. Er ist Präsident von Frankreich und heißt Holländer. Ne? So etwas Komisches. Aber Freunde, dieser Mann, der will jetzt ganz kleine Dinge tun, ändern, wegen der großen Arbeitslosigkeit. Er will denen beibringen, sie müssten vielleicht doch ein bisschen mehr arbeiten als nur 35 Stunden in der Woche. Und jetzt ist da ein Aufbruch, ein Aufschrei. Hunderttausende sind auf der Straße. Meine lieben Freunde, wir in der Schweiz können uns so etwas eigentlich kaum vorstellen. Ich weiß noch, als ich Pastor war in Paris, meine Lieben, da hat es auch immer wieder so Streiks gegeben. Keine Metro fuhr, kein Bus fuhr. Es wurde gestreikt. Die Menschen, die liefen auf den großen Boulevards. Und meine Freunde, haben sie die Marseillaise, haben sie gesungen, gewaltig. Und dann habe ich meinem Pastor, ich war dort auch Pastor, aber es war der Ältere, dem habe ich gesagt, Monsieur Nicole, das kann ich einfach nicht begreifen, so etwas. Und dann hat er gelacht und hat mir auf die Schulter geschlagen. Und dann hat er gesagt, Monsieur Charles Reichenbach konnten die ja nicht sagen. Das war ja viel zu deutsch, ne? Reichenbach. Aber Monsieur Charles, on n'est pas à une République de près. Es geht uns nicht darum, ob eine Republik mehr oder weniger. Ich war dort, das war die vierte Republik, heute haben wir schon die fünfte, nicht? Meine lieben Freunde, eine ganz andere Sache, aber es wird immer schwieriger, es wird immer unmöglicher. Und wir gehen dem Antichristen mit Macht entgegen. Ein ganz starker Mann mit einem Maul steht, mit einem großen Mund, eine charismatische Persönlichkeit. Die Welt wird immer globaler. Und jetzt kommt dann einer, Freunde, und schafft dann endlich jetzt die Ruhe und den Frieden und sogar das jüdische Volk, das heißt das jüdische Volk. Israel wird sich dem anhängen, der wird für Ordnung schauen, er wird bereit sein, dass es einen neuen Tempel gibt und er wird, Freunde, die Moslems auf Mekka und Medina verweisen und Jerusalem war immer die Hauptstadt der Juden und jetzt ist dieser Mann natürlich der Messias. Und er wird vom Gros des Volkes aufgenommen, aber lang nicht von allen. Es gibt immer einen heiligen Überrest. Und Freunde, die machen da nicht mit. Und die können fliehen. Und die Heilige Schrift, der Prophet Jesaja spricht von Bozra. Dort finden sie einen Ort der Zuflucht und so weiter. Also wir haben den Drachen, Synonym für den Teufel, das Tier, der Antichrist, der kommen wird. Und dann der dritte ist der falsche Prophet. Freunde, eine Nachahmung des Heiligen Geistes. Dieser falsche Prophet tut Wunder und Zeichen im Hinblick auf den Antichristen. Zugunsten, um den zu unterstützen, diesen Antichristen, diese Nachäffung. Es ist der letzte Weltfriedensmann des Teufels, der Antichrist. Und jetzt lese ich einmal weiter. Also, es sind Geister der Teufel, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen auf dem ganzen Kreis der Erde, sie zu versammeln in den Streit auf jenen großen Tag Gottes des Allmächtigen. Auf diesen Tag werde ich noch eingehen. Und jetzt kommt in der Offenbarung eine Seligpreisung. Wir kennen die Seligpreisungen von der großen Bergpredigt, meine lieben Freunde, wo der Herr Jesus immer wieder sagt, selig sind, Makarios, selig sind die geistlich Armen, selig sind die Friedfertigen und so weiter. Und wir haben Seligpreisungen in diesem fantastischen letzten Buch der Heiligen Schrift, über das kaum jemand predigt. Also, da steht, siehe, ich komme wie ein Dieb. Aha. Und ich denke an Lukas Evangelium Kapitel 21, da steht, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Plötzlich. Freunde, das braucht in keiner Weise eine Kriegszeit zu sein. Es braucht auch keine Hungersnot zu sein. Er kommt völlig überraschend. Und jetzt kommt das Selige. Siehe, ich komme wie ein Dieb, überraschend. Glücklich, glückselig, gerettet ist, der da wacht. Und seine Kleider hell hält. Der da wacht und hält seine Kleider, dass er nicht bloß, dass er nicht nackt wandle und man nicht seine Schande sehe. Selig ist, der da wacht. nicht so in einem frommen Schlaf. Freunde, wir machen es uns nicht bequem. Ich denke da an eine Frau, die mir sagte, ach, Bruder Reichenbach, ich lese keine Zeitung mehr, ich höre keinen Rundfunk mehr und ich habe den Fernsehen verschenkt. Ich will überhaupt nichts mehr hören und wissen. Dann habe ich gesagt, ja Schwesterle, dann bist du ja schon halb entrückt. Wisst ihr, Freunde, ich halte nichts vom halb entrückt sein. Wenn ich solchen Menschen begegne, die hole ich wieder runter, auf den Boden. Meine Lieben, nein, wir sind nicht halb entrückt, sondern wir sind hellwach. Wachet. Und es interessiert mich. Ich sehe sehr viel Tagesschauen. Und ich habe eine Tageszeitung. Sehr oft ärgere ich mich über diese Artikel. Aber, meine Lieben, ich bin in dieser Welt und ich betrachte das, was da geschieht und ich ordne die Zeichen der Zeit ein, meine Lieben. Und ich darf euch sagen, ich freue mich wieder so auf unsere Israelreise. Jerusalem ist viel sicherer als Paris. Jerusalem ist viel sicherer als London. Jerusalem ist sicherer als Barcelona oder ich weiß nicht was, Freunde. Die Hauptstadt da von Madrid, die könnte ich auch jetzt da noch nennen. Oder von Brüssel will ich gar nicht reden. Meine Lieben, ja, es ist das Auge des Orkans. Und da ist es still. Und das erkennen jetzt immer mehr Moslem, ach nicht die von der Hamas. Und auch nicht die da von diesem Abbas. Ja. Das ist eine Witzfigur. Der würde nämlich schon lange nicht mehr leben, Freunde, wenn die Israelis ihn nicht beschützen würden. Der wäre schon längst ermordet von der Hamas. Dieser gute Abbas, der sich da in der UNO da präsentiert und große Sprüche macht und ein Herr niemand ist. Meine Lieben, ich freue mich auf Jerusalem. Und wer dieses Land und dieses Volk segnet, und wir segnen es, indem wir kommen und ihnen zeigen, ihr seid nicht allein, der wird einen ganz großen Segen haben. Meine Freunde, die Zeichen der Zeit. Ich weiß nicht, ob es euch auffällt. Es kommen immer mehr Juden aus der ganzen Welt zurück in das Land der Väter. Aus der Ukraine jetzt unwahrscheinlich viel. Aus Frankreich unwahrscheinlich viel. Aus Amerika, aus Kanada, von überall. Freunde, und das sind Menschen, die haben ihre Existenz dort gehabt und die haben gut verdient. Und so, und jetzt brechen sie alles ab und kommen da in ein Land und müssen von vorne anfangen. Ich erinnere mich an einen Taxichauffeur, der mich an einem Sabbat, das war ein Jude, aber er hat mich doch gefahren als Taximann am Sabbat auf den Flughafen Ben Gurion. Und jetzt kam der aber 2 Stunden zu früh. Ich war noch im Pyjama. Ich habe gesagt, warum kommen Sie denn schon jetzt? Sagt er, Monsieur, er konnte Französisch, heute ist Sabbat. Sage ich, ja, und jetzt kommen Sie einfach 2 Stunden zu früh. Sagt er, ja, ja, ja. Und sage ich, gut, ich bin in 10 Minuten fertig. Und jetzt, weil Sabbat war, fuhr er ganz langsam. Es war ja Sabbat. Und dann hat er mir erzählt, er kam von Kanada, hatte dort ein großes Taxiunternehmen, hatte 3 Häuser und so weiter. Und dann ist er jetzt mit seiner Familie nach Israel gekommen. Es sind Jahre her, Freunde, Jahre her. Und ich war hoch interessiert, ich hatte ja nun Zeit, mir dieses Langsamfahren da anzugewöhnen und dem zuzuhören. Und dann habe ich dem immer wieder eine Frage gestellt. Und er ist mir immer wieder ausgewichen. Er wollte mir einfach nicht antworten. Ich habe ihm immer wieder gesagt, wenn Sie so gut verdient haben und ein Geschäftsmann waren und Häuser hatten, warum sind Sie denn jetzt nach Israel gekommen? Sagte nichts. Und dann, Freunde, nach dem dritten Mal habe ich gedacht, na ja, der wird ja eh so langsam, ich werde dem einmal ins Steuer greifen. Und dann habe ich ihm die Frage noch einmal gestellt und er sagte wieder nichts. Und dann habe ich ihm ins Steuer gehalten und habe gesagt, hören Sie mal, Sie fahren sowieso so langsam, es kann nichts passieren. Jetzt will ich diese Frage von Ihnen hören. Er hat mir nämlich auch gesagt, dein Sohn sei jetzt auf den Golanhöhen da und er müsste mit seiner Frau immer da hochfahren. Damals war noch da ein Hin und Her mit den Syrern. Und dann hat er gedacht, ja, jetzt muss ich doch was sagen. Dann hat er mir gesagt, Monsieur, ich weiß es nicht. Ich musste einfach kommen. Wisst ihr, Freunde, eine innere Bewegung, ein inneres Muss. Und er fühlte sich jetzt wohl, er hat mir alles Mögliche erzählt, was er alles schon im Land erlebt hat. Es sind Zeichen der Zeit. Und der Herr Jesus sagt, schaut auf die Zeichen der Zeit. Ihr seht, wenn der Frühling kommt, wenn der Feigenbaum ausschlägt, da seht ihr alles und dann wisst ihr, der Frühling ist nahe. Schaut auf die Zeichen der Zeit, Freunde. Dieser Ölbaum oder dieser Feigenbaum oder die ganzen Bäume, sie schlagen aus. Der Herr kommt. Und deshalb hier in dieser Parenthese, da redet er in der Ich-Form. Wir haben es hier mit verbal inspiriertem Text zu tun. Hier ist der Schreiber nur Schreibknecht. Jesus redet. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Überraschend. Glückselig ist, der da wacht und hält seine Kleider, dass er nicht bloß, nicht nackt wandle und man nicht seine Schande sehe. Und er hat sie versammelt an einen Ort, der da heißt, auf Hebräisch, Harmagedon. Meine Lieben, das ist die Parenthese. Harmagedon. Und wenn wir in Israel sind, dann gehen wir dort zu dem Kloster des Elia und dort auf die Terrasse und dann schauen wir runter auf die große Ebene Jezreel. Und wenn ich jetzt meine Hand so aufhebe, Freunde, dann ist hier von meiner Hand diese Handfläche die Ebene Jezreel. Das berühmteste, älteste Schlachtfeld der Weltgeschichte. Da haben die Pharaonen gekämpft. Meine lieben Freunde, Napoleon, dann ist der Allenby gekommen und hat gegen die Türken gekämpft, der Engländer, und gesiegt. Und Salomo hatte dort seine Streitkraft, die Stallungen mit vielen Pferden. Meine lieben Freunde, Har heißt Berg, Berge. Magedon, Berge von Megiddo. Und meine Finger, das sind die Berge von Megiddo. Und Freunde, dort ist die Endschlacht. Dort sagt Gott, halt, jetzt ist genug. Es ist Schluss. Jetzt übernehme ich das Leitseil. Meine lieben Freunde, wir gehen der großen Trübsal entgegen. Für die Juden heißt es die Angst in Jakob. Und meine lieben Freunde, das ist die letzte Jahrwoche vom Propheten Daniel, die er beschreibt im Kapitel 9. Und nach der 69. Jahrwoche ist eine unbestimmte Zeit, die Zeit der Nationen, die Zeit der Gemeinde, die Zeit der Mission, der Missionen. Wir haben einen Missionsbefehl, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern all diese Nationen. Eine unbestimmte Zeit, da steht nicht wie lang. Und dann kommt die 70. Jahrwoche. 7 Jahre. Die ersten 3,5 Jahre sind fantastisch. Friede, Friede. Endlich ist da einer, der jetzt die Autorität und die Macht hat, dazu zu schauen. Die Globalisierung ist jetzt total. Weltregierung. Keine Angst mehr vor Atombomben. Die Welt zittert heute, Freunde. Atom könnte in die Hand der Terroristen gelingen. Haben sich erst wieder versammelt. Das ist dann alles fertig. Die Leute werden sich Geschenke machen. Sie sind froh. Und er ist der Herr. Er ist Gott. Freunde, wir haben das erlebt. Im Dritten Reich, dieser Führerkult. Wenn ich das lese, Freunde, dann habe ich immer das Gefühl, ja, die reden von Gott. Dabei redeten sie von Hitler. Furchtbar. Hätte der den Krieg gewonnen, Freunde, dann wäre er der Antichrist gewesen. Und wir wären die Nächsten gewesen, die er ausgerottet hätte. Die Juden hat er ausgerottet. 6 Millionen, Freunde. Nur weil sie Juden sind. Unwahrscheinlich. Also dieser Tag kommt. Und dann wird Gott sie versammeln an einem Ort. Und dieser Ort heißt Harmagedon. Das ist die Schlacht. Die Endschlacht Harmagedon. Und dann sagt der Herr halt, und er wird kommen und sie werden ihn ansehen. Freunde, die Juden werden ihn ansehen, welchen sie zerstochen haben. Die werden da sein. Die Nationen werden schreien und sagen, Berge fallen über uns und Hügel bedecken uns vor dem Angesicht dessen, der da kommt. Eben, es ist doch dieser Nazarener. Meine Freunde, Harmagedon, die Endschlacht. Und dann übernimmt Gott das Ruder. Und dann wird alles sein. Ich möchte euch das jetzt doch noch einmal lesen, und zwar in diesem kleinen Propheten Zacharia, Freunde, damit ihr seht, dass das wirklich eben Tatsache ist, was da geschrieben steht. Im Kapitel 12, das habe ich euch schon oft gelesen, da sehen wir, dass es um diese Stadt geht, um dieses Jerusalem, wo Gott sagt, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten, allen Völkern und die umher sind. Und auch Juda wird's gelten, wenn Jerusalem belagert wird. Zu derselben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein allen Völkern. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran verwunden, denn es werden alle Nationen auf Erden wieder sie versammelt werden. Meine Lieben, es gibt sehr viele, die behaupten, der dritte Weltkrieg würde sich entflammen, Freunde, auf dem Tempelberg. Dort, wo der jüdische Tempel war. Der erste, der salomonische, und dann der zweite, der geringe, als sie aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkamen. Herodes hat ihn ausgebaut, das war ein Weltwunder, es war der Tempel des Herrn Jesus. Und jetzt sind die Moslem da, Und Freunde, wie betrunken sind diese Menschen? Sie sagen immer diese Al-Aqsa-Moschee, die Juden wollten die Al-Aqsa-Moschee abschaffen, vernichten. Dabei hat der Jude noch nie ein fremdes Heiligtum angetastet. Immer seine Gotteshäuser wurden vernichtet. Aber das ist ein Wahn. Und dann die ganze Welt, die Angst hat. Und Netanyahu sagt immer, nein, das wollen wir nicht. Den Status quo wollen wir nicht ändern, in keiner Weise. Das wollen wir nicht. Aber es schaukelt sich hoch. Ich habe das selber erlebt. Auf diesem Berg, seitdem gehen wir nicht mehr hin. Wir schauen vom Ölberg aus rauf. Man verliert viel zu viel Zeit. Und das letzte Mal wurden wir nach keinen 5 Minuten wieder rausgejagt dort oben. Meine lieben Freunde, es ist hochaktuell. Und wer das nicht glaubt, dem sage ich, komm mit nach Jerusalem, nach Israel. Dann siehst du und fühlst auch den Kampf zwischen Licht und Finsternis. Aber Freunde, immer mehr Moslem sind dankbar und sagen, 50 Kilometer weiter, da wären wir in Syrien und würden geschlachtet, umgebracht aufs Bestialischste. Freunde, was erleben wir heute? Die Moslem fliehen vor ihrem Islam, denn dort ist kein Leben mehr möglich. Und wir haben eine Völkerwanderung und für uns bedeutet es, dass wir diesen geschundenen Menschen sagen, du, da ist einer, bei dem findest du Ruhe, Geborgenheit, Freude, Glück. Dieser eine heißt Jesus. Und meine Lieben, ich höre von Gemeinden, die haben jeden Sonntag Taufe und taufen die Moslems, die jetzt hier sind und sagen, das kann nicht sein. Ganze Dörfer, die christlich werden, sie müssen aufpassen, sonst werden sie ausgerottet. Gott tut jetzt ein schnelles Werk. Und wenn die Vollzahl eingegangen ist, ist die Entrückung der Gemeinde. Ich komme wie ein Dieb. Plötzlich. Darum wachet und betet, damit ihr würdig werdet, zu entfliehen diesem allem, was geschehen wird. Meine lieben Freunde, ja, das ist eine Möglichkeit. Ich höre keinen Rundfunk, ich sehe nicht fern, ich lese keine Zeitung, ich lebe ja da in meinem Dorf, ich komme sowieso nicht über die Grenzen des Dorfes hinweg, das ist alles weg, das ist alles weit, geht mich alles nichts an, ich habe ja eine gute AHV und ich habe noch eine Rente und das andere, das will ich gar nicht wissen. Meine Lieben, das ist gefährlich. Wachet. Schaut, wo wir stehen. Und die Entwicklung, die Heilige Schrift, sagt es uns klar und deutlich. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glücklich, glückselig ist, der da wacht und hält seine Kleider, dass er nicht bloß wandle und man nicht seine Schande sehe. Und er hat sie versammelt an einen Ort, der da heißt, auf Hebräisch, Harmagedon. Das ist die wichtigste Parenthese in der ganzen Welt. Freunde, ich weiß noch, 1968, da habe ich in Zürich in der St. Anna-Kapelle, eine Kirche mitten in der Stadt, evangelisiert, habe über das prophetische Wort gesprochen und dann hatten wir große Versammlungen und ich habe mir überlegt, wie komme ich an die Zeugen Jehovas ran? Die gehen nämlich nirgends hin. Die haben ja die Wahrheit. Sie verkündigen das Königreich. Mir wollten sie es auch verkündigen. Und ich habe gesagt, ja, ich lebe jetzt schon im Himmel. Ihr braucht mir das nicht zu verkündigen. Geht doch zu den anderen. Sie wollten nicht. Da habe ich gesagt, Sonja, mache Kaffee, damit die da noch ein bisschen mit mir plaudern können. Und meine Lieben, ich respektiere diese Menschen. Sie zeugen. Und wenn ich jemand da sehe, der dieses Heft hat, erwacht, dann gehe ich hin und ich kaufe ihnen das ab. Man kann ja nichts kaufen, man gibt eine Spende. Und dann sage ich, ja, es ist schade, dass ihr den ganzen Blick für Jesus nicht habt und es ist schade, dass ihr diese Sonderlehren habt. Jetzt sind die nämlich geschult. Dann sagen die, ja, bitteschön, was für Sonderlehren? Können Sie mir 2, 3 aufsagen? Sag ich, ja, natürlich, ich kann das. Die meisten sind dann schon überfordert. Oder dann sagen sie, eine Bibelstelle. Und dann sagst du, ja, ja, das steht, aber es steht auch noch da. Ja, bitteschön, wo denn? Da, wo? Und dann sind wir wieder wie die Kuh am Berg. Ist das nicht schrecklich? Dass wir die Bibel so schlecht kennen und sie so schlecht studieren und nicht wissen, an was wir glauben und nicht wissen, wo steht. Gottes Kinder, lest in der Schrift. Und das zeugt von diesem Herrn Jesus. Und er kommt. Und dann habe ich gedacht, was mache ich, dass ich an diese Zeugen Jehovas rankomme? An diese aufrichtigen, viele aufrichtige Menschen. Und dann habe ich einen Vortrag gehalten. Die Schlacht von Harmagedon. Freunde, das sind Harmagedon-Hausierer. Das ist ein ganz großes Thema. Und was soll ich euch sagen? 2/3 der Kirche war voll von Zeugen Jehovas. Die haben gedacht, jetzt redet endlich einmal einer über die Schlacht von Harmagedon und ist keiner von uns. Jetzt wollen wir mal sehen, was der zu sagen hat. Und da waren sie und meine Freunde, 3 Familien mit ihren Kindern sind da rausgekommen und wurden Säulen in meiner Gemeinde, ganz treue Gotteskinder, ganz wunderbar. Und zwar konnte ich sie überzeugen mit Israel. Dann haben sie mir gesagt, ja, wir sind doch die 144.000. Sag ich, aha, bist du vom Stamm Sebulon? Ja, und sie sind sicher vom Stamm Naphtali und sie sind vom Stamm Simeon. Ja, sage ich, ja, ihr müsst doch wissen, aus welchem Stamm ihr seid. Denn aus jedem Stamm Israels sind 12.000. Und 12.000 mal 12.000, das gibt 144.000. Ihr müsst doch wissen, von welchem Stamm. Ja, waren sie, die blieben nämlich sitzen am Schluss, sind gar nicht heimgegangen. Und ich hatte die Kirche, ich durfte bleiben, solange ich wollte. Ich habe mit denen diskutiert. Meine Freunde, es ist ja köstlich, wenn wir über Gottes Wort reden können, wenn wir die Liebe Jesu weitergeben dürfen, wenn wir einmünden in dieses Sein mit ihm, in dieses Gebetsleben ohne Unterlass, dass wir mit ihm sind, in ihm leben, weben und sind wir. Das ist eine Lebensaufgabe. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Meine Lieben, dieses mit ihm verbunden sein und dieses Forschen in der Schrift und dann diese Offenbarungen Gottes, weil der Heilige Geist uns den toten Buchstaben lebendig macht. Das ist Leben. Und das haben wir gesungen und darüber habe ich mich so sehr gefreut. Meine Lieben, wisst ihr, ich komme zum Schluss, wisst ihr, meine Freunde, wir leben ja doch in dieser Zeit von Laodicea. Das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Kreatur Gottes. Ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist. Und weder kalt noch warm werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts und weiß nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das mit Feuer durchläutert ist, dass du reich werdest und weiße Kleider, dass du dich antust und nicht offenbart wäre die Schande deiner Blöße, und salbe deine Augen mit Augensalbe, dass du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die erziehe ich und züchtige ich, so sei nun fleißig und tue Buße. Und jetzt kommt dieser wunderbare Vers: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, so jemand meine Stimme hören wird. Vielleicht ist heute Abend jemand da, der das Klopfen hört und der jetzt vielleicht sagt: Ja, Herr, ich will dir mein Leben anvertrauen. Ich will dein Jünger werden. Du sollst der Herr in meinem Leben sein. Dann ist das wunderbar, Freunde. Ich stehe vor der Tür und klopfe an, so jemand meine Stimme hören wird. Und die Tür auftun. Zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Und er mit mir, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Stuhl zu sitzen. Wie ich überwunden habe und mich gesetzt mit meinem Vater auf seinen Stuhl, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Meine Freunde, er klopft. Er klopft. Wachet und betet. Und dann will ich dir noch einen Trost mitgeben. Freunde, ein Wort, ich wiederhole es immer wieder. Und eben deshalb, weil es so unwahrscheinlich wichtig ist. Meine Freunde, es geht uns unverdient gut. Und der Herr Jesus hat ja von sich gesagt: Ich bin der Weg. Er kann auch der Fluchtweg sein, dass wir nicht ins Gericht kommen. Ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und dieser Herr sagt etwas Gewaltiges. Ihr kennt den Vers. Ich hoffe, dass du ihn angestrichen hast in deiner Bibel und dass du ihn findest. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört, und das seid ihr heute Abend, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat, der besitzt das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Meine lieben Freunde, jetzt schon, jetzt schon. Tod, wo ist dein Stachel? Wir sterben nicht, sondern wir gehen heim. Welch eine Botschaft. Der Herr segne uns. Amen. Herr, ich danke dir. Heiland, lass du diese Predigt nachklingen. Und hilf uns. Und Herr, wir sind nicht zum Zorn gesetzt. Ich danke dir, ich preise dich. Herr Jesus, du kommst. Und ich danke dir, dass ich vor dem Tod keine Angst zu haben brauche. Denn ich besitze jetzt schon ewiges Leben und komme heim. Dort zu den Geistern der vollendeten Gerechten, wo der Vater ist. Und du, Herr Jesus, der Sohn, ich preise dich und ich danke dir. Herr, komme bald. Amen. Amen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden, welcher höher ist denn alle Vernunft. Und leite deine Schritte unsträflich auf dem Wege zum ewigen Leben. Und alle sagen Amen. Kommt gut heim, ihr Lieben. Shalom, shalom. Lob und Dank.